WDR 5. Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Guten Morgen, Melissa Scholten nach Heiligenhaus bei Düsseldorf.
Guten Morgen.
Ich bin mir sicher, dass viele, die uns jetzt zuhören, in den nächsten 25 Minuten sehr traurig werden und auch Tränen fließen werden. Es ist ein wenig absurd, dass ich Ihnen die Frage stelle, aber haben Sie Trost für die?
Ich denke schon, ja. Das ist aber auch eine Frage, die ich jetzt so beantworten kann. Vor einem Jahr oder vor zwei hätte ich die vielleicht anders beantwortet.
Was empfehlen Sie denen?
Reden, offen sein, sich nicht verkriechen und, wie soll ich sagen, ja, zu dem stehen, was man fühlt. Das macht jeder auf seine eigene Art, aber das Wichtigste ist, nicht verkriechen.
Am 11. Mai des vergangenen Jahres ist ihr 7-jähriger Sohn Julius an Krebs gestorben. Es ist Teil ihrer Trauerbewältigung, darüber zu reden und auch zu schreiben. In dem Buch Julius Tigerherz tun sie das. Wie viel Zeit hatten sie vorher, um sich auf den Tod ihres Kindes vorzubereiten?
Ganz genau 438 Tage. Ich habe, also Julius ist ja schon 2015 an Krebs erkrankt und wir haben ja einen ganzen Weg an Therapien durchgemacht und da ist man dann auch so, ja, beschäftigt man sich damit, was kann sein, was wäre jetzt so das Schlimmste, was passieren könnte und natürlich denkt man dann auch darüber nach, was passiert, wenn das eigene Kind verstirbt. Das war am Anfang noch nicht so präsent, das kam dann im Laufe der Monate und halt, es waren dann insgesamt ja 2-3 Jahre, die intensive Therapie waren und wenn Sie einem Arzt gegenüberstehen, der sagt, die Chancen, dass Ihr Kind daran verstirbt, sind größer, als dass er das überlebt, dann machen Sie sich auf jeden Fall Gedanken und ja, als dann klar war, dass er daran versterben wird, das war halt im Februar 2018 und dann habe ich angefangen, ja, zu schreiben, den Blog zu führen und wir hatten 438 Tage dann nochmal von dieser letzten Krebsdiagnose, also es war dann das zweite Rezidiv, so nennt sich das, ja, und das ist auf jeden Fall mehr, als man uns damals prognostiziert hat.
Wann wusste es Julius?
Also Julius wusste, dass er krank war, aber er war halt, wie soll ich sagen, er war 4 Jahre alt oder kurz vor seinem 4. Geburtstag haben wir die Diagnose bekommen und er hat es noch nicht so ganz verstanden, was ist Krebs, ne? Was ist Tod und Sterben. Das ist, sag ich mal, unser Vorteil gewesen. Ihm war das Ganze, was da dran hängt, überhaupt noch nicht so bewusst. Also je älter die Kinder sind, ne, und dann ist es halt schwieriger, wenn man weiß, so okay, ich werde sterben oder die Kinder realisieren das. Er wusste, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, weil wir viel im Krankenhaus waren und auch, dass er keine Haare hatte zwischendrin und dass er viele Medikamente nehmen musste. Das kam halt so mit der Zeit und dass auch Spritzen dazugehörten. Und er hat mal gefragt, Mami, bin ich noch krank? Das erste Mal bin ich so der Frage ausgewichen. Und hinterher habe ich dann gesagt, ja, Schatz, du bist noch krank, aber wir gehen nicht mehr ins Krankenhaus. Weil das war dann so relativ am Ende, als ich gesagt habe, Krankenhaus bringt also dann eh nichts mehr, wenn sie schon so eine umfangreiche Diagnose haben, wo die Chancen einfach sowas von gering sind, habe ich gesagt, wir wollen jetzt leben. Das Leben, was wir noch haben. Und man weiß halt auch nicht, wie lange. Die Ärzte können einem ja einiges erzählen. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir Party, so habe ich das immer genannt. Ne? Wir machen jetzt nur noch das, worauf du Lust hast und was Spaß macht.
Was haben Sie gemacht in dieser Zeit dann zusammen?
Ganz viele tolle Sachen. Ach, wir sind Hubschrauber geflogen, wir sind Zeppelin geflogen, wir sind ganz viel in draußen gewesen, auf dem Spielplatz. Wenn es schlechtes Wetter war, sind wir auch auf viele Indoor-Spielplätze. Alles, was ja, wo er halt Lust drauf hatte. Das muss auch nicht ein großes Event gewesen sein. Es war einfach nur, dass er hier zu Hause sein konnte, nicht im Krankenhaus, dass er zum Kühlschrank gehen konnte und sein Lieblingsessen rausholen. Das ist halt auch nicht immer verständlich. Im Krankenhaus hatten wir halt viele Situationen, wo das einfach nicht möglich war. Wir haben einfach alles gemacht, was er toll fand.
Wie haben Sie dieses Gespräch mit ihm geführt, in dem ihm dann klar wurde und Sie das auch mit ihm geteilt haben, die Gewissheit, dass er sterben wird?
Ich glaube, also richtig ausgesprochen habe ich es nicht, weil für Julius waren, also wenn Tiere zum Beispiel versterben, waren die für ihn nicht tot, sondern die waren kaputt. Also er war da noch sehr kindlich. Er war auch ein bisschen entwicklungsverzögert, also dadurch, dass er hat ein bisschen darunter gelitten, dass der Papa, also sein Papa uns ich will nicht sagen verlassen hat, sondern wir haben uns halt getrennt und das hat ihn sehr mitgenommen. Das war genau ein Jahr vor seiner Krebsdiagnose und er hatte da so ein paar Schwierigkeiten und war halt noch ein bisschen, zurück. Und ich habe ihm halt immer nur erklärt, wie wichtig das ist, dass wir ins Krankenhaus gehen. Und als es dann klar war, dass er sterben wird, hat er auch gemerkt, dass sein Körper sich verändert. Ne? Also er hat, der Tumor ist halt sehr gewachsen und hat halt auch an seinen Reserven gezerrt. Und ich glaube, so 2-3 Wochen bevor er gestorben ist, habe ich ihm mal gesagt, Schatz, du kannst ruhig loslassen, weil ich gemerkt habe, er hat immer noch gekämpft, obwohl es ihm eigentlich körperlich schon so schlecht ging. Und dann hat er zu mir gesagt, aber Mami, du musst mich doch festhalten. Dann habe ich überlegt, okay, wie suggeriere ich ihm das jetzt? Also ich will ihm ja keine Angst machen, indem ich sage, da wo du hingehst, bist du alleine oder ich komme nach oder ich weiß nicht, wie erklärt man das? Also er war halt 7 Jahre alt und dann habe ich zu ihm gesagt, Schatz, du musst für mich nicht mehr kämpfen. Du hast so viel durchgemacht, ich bin so mega stolz auf dich und ich habe ihm dann gesagt, ich werde immer bei dir sein. Und ich glaube, das hat er dann verstanden. Und dann kam dann auch der Punkt, wo ich auch das Gefühl hatte, ich glaube, man muss das nicht immer aussprechen, also dieses, du wirst sterben. Ich finde, das ist halt auch so was Negatives. Ich habe auch oft mal so gesagt, du gehst an einen ganz tollen Ort, da gibt es keine Schmerzen mehr, es gibt ganz viel Fanta, es gibt ganz viele Lego-Päckchen und du darfst da machen, was du willst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was auch so kleine Kinder gut verstehen können und was ihnen dann auch keine Angst macht. Meine größte Angst war einfach, dass er das Gefühl hat, allein gelassen zu werden oder dass wir nicht mehr bei ihm sind. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall.
Sie haben zu Beginn gesagt, als Empfehlung für alle, dass man zu seinen Gefühlen steht in solchen Situationen oder bei diesem Thema. Konnten Sie, und das auch zeigt, konnten Sie Ihre Gefühle, Ihre Angst, Ihre Verzweiflung zeigen, wenn Sie bei Ihrem Sohn waren?
Nee, also das ist also von Anfang an, ich bin da so reingewachsen. Also Sie haben ja erstmal den Moment, wo Sie so eine Diagnose bekommen und dann stehen Sie da und sind erstmal total perplex, was passiert hier gerade, ne? Also das erstmal zu realisieren. Wenn Sie das dann realisiert haben, also ich bin so ein Kämpfertyp, ich will immer alles schaffen, dann denkt man, ja, wir schaffen das. Und dann versucht man stark zu sein, auch nicht zu weinen, vom Kind sowieso nicht, das habe ich mir immer verboten. Ich bin dann rausgegangen, aber die sind relativ schlau, die kleinen Menschen. Also die kriegen das raus und ist natürlich dann auch blöd, wenn sie reinkommen und dann sagt der Kleine, Mama, hast du geweint? Also ich habe mir eins vorgenommen, ich möchte halt mein Kind nicht anlügen. Ich habe halt gewisse Sachen anders formuliert. Wir hatten ja die erste Diagnose, dann waren wir da wieder raus, dann habe ich gedacht, wir hätten es geschafft und kam das zweite Mal. Ich habe also mit vielen Freunden darüber gesprochen, was mir geholfen hat, aber ich wollte mir so nach außen, auf der Arbeit oder auch im sozialen Umfeld so die Blöße nicht so wirklich geben, wie schlimm es in mir aussieht. Aber hinterher habe ich das als wirklich gut empfunden, weil das einfach auch eine riesige Belastung war. Und ich musste ja auch als Mutter stark sein für mein Kind. Und wenn man das alles in sich reinfrisst, hatte ich den Eindruck, das macht das Ganze nur noch schlimmer.
Wer hat wen getröstet in diesen Situationen?
Ja, das ist also, erstmal hat mein Kind mich ganz viel getröstet. Sag ich mal so, er hat mir einfach immer gezeigt, wie stark er ist und dass er das Ganze für mich macht. Und das hat mich dann auch getröstet. Ich habe gemerkt, mit Familienangehörigen darüber zu sprechen hilft, aber die waren ja genauso betroffen wie ich. Ich habe eine Zeit lang viel Tagebuch geschrieben. um mir das Ganze so von der Seele zu schreiben. Für mich war das immer so, dem Papier kann man alles erzählen und dann ist es, war es erstmal aus meinem Kopf raus. Also wenn ich Ängste hatte und mir Fragen gestellt habe, darf ich das nicht, darf ich auch sagen, ich bin gerade total müde und irgendwie. Und hinterher war es dann so, dass ich ja auch viel über den Blog geschrieben habe und das hat mir auch gut geholfen, weil dann auch Rückmeldungen kamen, so du machst es richtig, du machst es gut, wir sind bei dir. Das hat mir dann nochmal unheimlich viel Kraft gegeben.
Melissa Scholten ist zu Gast in der WDR5 Redezeit, Krankenschwester, Feuerwehrfrau, Hauptbrandmeisterin und aktuell auch Notfallsanitäterin im Rettungsdienst. Sie kannten den Tod.
Den Tod?
Ja.
Wie meinen Sie das? Ja,
durch ihre Arbeit, die Sie hatten. Also welche Begegnungen hatten Sie beruflicher Art?
Ja, das stimmt. Ich habe im Krankenhaus einige Leute beim Sterben auch begleitet, muss man ganz klar sagen. Im Rettungsdienst natürlich auch, wobei die Bindung ist natürlich eine andere. Ne? Im Rettungsdienst fahren wir irgendwo hin, wir kennen die Lebenssituation nicht, es sind Fremde für uns. Aber das kam dann nochmal, ich dachte, ich wäre ein bisschen vorbereiteter, aber es ist halt das eigene Kind, da ist man niemals vorbereitet.
Also für Sie gab es keine Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen?
Nee, da steckt so viel Herz drin und das das hat mich dann selber auch nochmal ziemlich umgehauen.
Julius starb im Hospiz letztendlich. Wie schwer war es für Sie, andere Menschen mit einzubeziehen auf der letzten Strecke?
Also eigentlich war das gar nicht so schwer. Also man muss dazu sagen, wir waren sehr lange im Hospiz. Es war eigentlich nur ein kurzer geplanter Aufenthalt. Wir wollten da, das hört sich jetzt ein bisschen komisch für Außenstehende an, ein bisschen zur Ruhe kommen. Also Kinder- und Jugendhospize sind jetzt nicht dazu da, dass Kinder dahin nur gehen zum Sterben, sondern halt auch für behinderte Kinder, ich nenne sie immer besondere Kinder, die dort Zeit mit ihrer Familie verbringen. Die Kinder werden versorgt und die Eltern und Geschwisterkinder können da auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, weil die Pflege solcher Kinder ist ja auch sehr aufwendig und sehr anstrengend. Und man hatte mir nahegelegt, doch mal eine Woche ins Hospiz zu fahren, damit auch ich mal die Pflege von Julius abgeben kann und selber zur Ruhe kommen. Das hatten wir im Januar schon gemacht. Das wäre der zweite geplante Aufenthalt gewesen. Und dann hat sich Julius' Zustand allerdings so stark verschlechtert, dass das Ärzteteam uns nahegelegt hat, im Hospiz zu bleiben. Also es war gar nicht geplant, dass Julius im Hospiz verstirbt. Ich war noch davon überzeugt, der bleibt hier zu Hause bei mir und stritt hier seine Reise an. Und das Hospiz-Team in Burgholz war einfach nur großartig. Die waren jederzeit da. Am Anfang für mich als Mutter die Pflege abzugeben war etwas schwierig, weil ich auch sehr lange gebraucht habe, überhaupt erstmal in der Situation anzukommen. Ne? Also ich habe ihn immer gepflegt und das jemand anders abzugeben war schwierig. Wir haben es am Anfang so gemischt, dass wir das halt zusammen gemacht haben. Ich aber auch gemerkt habe, meine Reserven sind halt am Ende. Also also ich habe nicht richtig gegessen, ich habe kaum geschlafen, ich habe halt nachts beim Julius geschlafen, obwohl es eigentlich Elternzimmer gibt, aber weil wir halt immer zusammen in einem Bett geschlafen haben und er das auch gewohnt war, habe ich das natürlich gemacht und als der Zustand halt zunehmend schlechter war, war es dann auch so, dass ich auch selber gemerkt habe, ich kann ihn nicht mehr versorgen, weil also ihn dann auch zu waschen und diesen jetzt dieses körperliche, ich will es nicht verfallen nennen, das hört sich halt so dramatisch an, aber diesen Abbau, der da vorgeht bei dem eigenen Kind, war dann zum Teil so, dass ich da stand und ich konnte es einfach nicht. Und da war einfach super, dass mir das abgenommen wurde und halt nicht nur, dass ich mich um ihn gesorgt habe, sondern es war auch emotional eigentlich immer jemand für mich da, der sagte, wollen Sie mal eine Runde rausgehen? Wollen Sie alleine sein? Wollen Sie mit jemandem was also sprechen? Da muss ich ganz klar sagen, das war der perfekteste Ort für diese Situation, die ja für jeden der Familie sehr, sehr schwierig war. Und ich glaube auch, dass Julius sich wirklich diesen Ort ausgesucht hat, weil er gemerkt hat, die Mama wird ein bisschen entlastet.
Wenn ältere Menschen nach einer langen Krebserkrankung sterben, sterben sie nach langer, schwerer Krankheit und der Tod wird als Erlösung gesehen. Ist dieser Begriff in Zusammenhang mit ihrem 7-jährigen Sohn in irgendeiner Art und Weise auch angebracht?
Ja, ganz klares Ja. Wir hatten einen Leidensweg von 4 Jahren. Und es war so, ich habe es auch so geschrieben, dass wir, als er gestorben war oder als er seine Reise angetreten hat, erleichtert waren, aber auch sehr traurig, weil der wirklich, also ich sage ja, ich habe irgendwie einen Kämpfer erzogen. Also der war so dickköpfig und hat das alles wirklich so super gemacht. Und dann, also ich habe mich ja zum Beispiel bei meinem Sohn mehrfach verabschiedet. Also es ist jetzt nicht so gegangen, dass er dann plötzlich einfach eingeschlafen ist, sondern der hat so gekämpft, dass ich als Mutter das kaum ertragen konnte, ihm dabei zuzusehen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, Schatz, du kannst loslassen oder du musst für mich nicht mehr kämpfen. Weil der, ich glaube, hätte ich ihm das nicht gesagt, der hätte noch weiter gekämpft. Und wenn sie dann sehen, dass ihr Kind Atemaussetzer von bis zu 10 Sekunden hat und total apathisch im Bett liegt, und ich habe dann gesagt, du darfst gehen. Wir sind so stolz auf dich und wir sind immer bei dir. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt habe.
Hat er das immer noch verstanden auch zum Schluss?
Ja, das hat er verstanden. Man muss die Situation, also wie er dann diese Erde verlassen hat, auch sagen, ich glaube, er hat es genauso, ich will nicht sagen geplant, aber er hatte halt die Menschen, die halt in dieser schweren Zeit immer um ihn rum waren, die musste er bei sich haben, um nochmal einmal zu sagen, so, er hat nicht Tschüss gesagt, aber sein Papa war dabei und mein Freund war dabei und er hat mir auch gezeigt, ich sollte meinen Freund dann noch reinholen, der war noch kurz draußen, und als wir dann alle bei ihm standen und er wusste, wir sind da und wir ihm das nochmal gesagt haben, wie stolz wir sind, ist er dann von uns gegangen und es war in dem Moment für uns alle wirklich eine Erleichterung und dieses Erleichterungsgefühl hat auch noch bei mir persönlich ein paar, sag ich mal, Wochen angehalten. Und das Problem war dann erst, als dieses Gefühl losgelassen hat. Man muss dazu sagen, ich war halt sehr, sehr angespannt in dieser ganzen Zeit und durch die ganze Pflege und was noch da drumherum war. Mein Körper hat auch nicht mehr so mitgemacht, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich war einfach am Ende meiner Kraft. Und als dieses Erleichterungsgefühl dann quasi weg war, da habe ich mich dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, für diesen Moment erstmal geschämt, dass ich gesagt habe, ich fühle mich erleichtert. Aber das gehört halt alles auch zu diesem Trauern dazu. Ne? Also das ist, Trauer ist ein kleines Wort, aber mit einem, wie nenne ich es immer, Universum von Gefühlen, was über einen reinbricht und von jetzt auf gleich, das muss man erstmal überhaupt irgendwie verarbeiten und gucken, was kommt da jetzt. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich immer noch erleichtert. Natürlich hätte ich noch gerne viel Zeit mit ihm gehabt, man muss aber auch die Qualität sehen. Ne? Also er war nach der ganzen Zeit einfach auch sehr müde und erschöpft und er war einfach auch furchtbar, furchtbar krank.
Trauer, Frau Scholten, wird oft mit dem Wort still kombiniert.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das ist für Sie offensichtlich, passt das nicht zusammen, ne?
Nein. Also für mich persönlich nicht. Man muss Trauer immer individuell sehen. Es gibt welche, die empfinden es als wichtig, sich zurückzuziehen und nicht darüber zu sprechen. Wenn die sich damit wohlfühlen, dann soll das auch für jeden individuell so sein. Ich weiß aber, dass viele eigentlich zu so einer Stille gezwungen werden, weil man sagt, darüber redet man nicht in der Familie, jetzt ist aber auch mal gut. Ich sehe das ganz anders. Also meine Trauer, ich sage das immer so ganz lustig, die ist rot. Meine Trauer ist rot. Julius' Lieblingsfarbe ist rot und ich lebe das auch in meinem Alltag.
Die Trauerfeier war auch rot.
Die Trauerfeier war rot und das war etwas ganz Besonderes und die Trauerfeier war auch, wir hatten eine Hüpfburg für die Kinder aus dem Kindergarten, viele rote Ballons. Wir hatten in der Messe alle Lieder, die dem Julius gefallen haben, zum Teil die ihm ganz besonders wichtig waren. Ich höre immer noch wieder gerne seine Musik oder Sachen, die uns so verbinden. Und wir sind früher mal durch die Wohnung gehüpft und er hat ein bisschen was mitgesungen, so was halt ging. Und ich glaube, das lebe ich halt zwischendurch auch noch, das geht halt nicht immer. Aber wenn es mal so verrückte Tage gibt, wo ich das Gefühl habe, mir hilft das, ich bin ihm ganz besonders nah, weil irgendwas Besonderes ist, keine Ahnung, wenn der Zeppelin über uns drüber fliegt. Mhm. Also für mich ist das eine Art, das rauszulassen. Ich möchte dabei auch gar nicht still sein, weil ich lebe gerade ein Leben, was ich mir so nicht ausgesucht habe. Und es muss ja irgendwie weitergehen. Und die Vorstellung, ohne mein Kind zu leben, ist einfach auch ganz furchtbar gewesen. Und ich muss halt irgendeinen Weg finden, um damit für den Rest meines Lebens klarzukommen.
Darf ich das? Diese Frage stellen Sie auch in einem Buchkapitel. Die ja. Frage taucht da im Zusammenhang mit einem neuen Mann auf, in den Sie sich verliebt haben, als Julius krank war. Diese ja. Frage, ob Sie das dürfen. Wie machen Erwartungshaltungen von außen das Leben in so einer schwierigen Zeit noch schwieriger?
Oh ja, das geht. Die machen das zum Teil sehr, sehr schwierig. Es ist halt immer die Frage, wie der eigene Mensch so zu sich steht. Also ich habe schon mal kurz erwähnt, also wir sind sehr dickköpfig, also der Jules war dickköpfig und er hat es auch, glaube ich, ziemlich genau von mir. Ich habe ab einem gewissen Punkt darüber nicht mehr nachgedacht. Ich habe häufig, also was von außen kam, habe ich mir angehört und habe dann vielleicht auch ein bisschen mehr mir sagen lassen. Und es war so, dass den Mann, in den ich mich verliebt habe, den kannte ich schon eine ganze Weile. Mit dem bin ich auch immer noch zusammen. Und ich sage immer, mein Sohn hat der Julius hat meinen Partner Christoph ausgesucht, weil er einfach in der schlimmsten Zeit meines Lebens zu uns gestanden hat. Und das findet man nicht so häufig in dieser Welt. Also ich sage, wir haben mit dem Schlimmsten angefangen und ich habe ihm am Anfang auch meiner Familie verschwiegen. Also wir sind dann zusammengekommen und ich habe dann erstmal nichts erzählt, weil ich auch nicht wusste, was macht das so mit mir. Ne? Also ich verlieb mich gerade in einen Mann und weiß aber, dass mein Sohn eigentlich jederzeit quasi sterben kann. Das ist etwas, also das kann man kaum in Worte fassen. Und ich habe dann irgendwann auch darüber, ich habe selber beschlossen, dass ich jetzt nicht so viele Gedanken mache, sondern dass ich das genieße, dass jemand auch mal für mich da war. Also für mich, bei dem ich mich ausheulen konnte, der mich aufgefangen hat, aber auch für mein Kind. Julius hat den Christoph sofort ins Herz geschlossen und deswegen war es im Nachhinein auch klar, dass Christoph auch dabei ist, wenn Julius diese Erde verlässt.
Julius Tigerherz, Aufgeben ist keine Option, heißt das Buch. Melissa Scholten hat es geschrieben, hat das, was dazugehört, erlebt und uns davon erzählt. Danke dafür und alles Gute, Melissa Scholten. Dankeschön.
Vielen Dank.
WDR 5